Es dauert halt alles seine Zeit, bis man dann auch wieder zurückkommt nach 3,5 Jahren. Und Hamburg ist einfach so, es ist meine Stadt. Und wenn ich jetzt dazu beitragen kann mit meiner Erfahrung, dass das, was hier gerade wächst, wieder zurückgeführt werden kann in die erste Liga, möchte ich super gerne ein Teil davon sein. Irgendwann kam dann so dieses Alter mit der Pubertät, erste, sage ich mal, Identitätskrise. Bin dann irgendwie gar nicht so immer warm geworden mit mir, habe dann versucht, irgendwie auch so ein Mädchen zu sein, obwohl ich gar nicht so richtig Mädchen war. Meine Liebe zu diesem Sport ist einfach größer als den Schmerz, den ich erlebt habe.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Hier schreit's doch Traumtor. Der zweite Spieltag in der Bundesliga der Frauen ist durch und wir haben nicht nur eins, wir haben gleich mehrere wahnsinnig schöne Distanztreffer. Wir haben Doppel- und Dreierpacks, Startelfdebüts, Überraschungen und Dramen. Aber vorher haben wir ein wirklich ganz, ganz tolles Interview, auf das ich mich sehr freue, euch das präsentieren zu können. Und damit sage ich erstmal hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Nina. Ich bin heute alleine hier. Liebe Grüße an Miri an dieser Stelle. Und ihr wünsche ich genauso viel Spaß, also dir, liebe Miri, wie euch allen anderen da auch. Denn bevor wir eben uns auf diesen Spieltag konzentrieren, den zweiten in der Bundesliga der Frauen, hören wir das Interview mit einer ganz besonderen Spielerin, würde ich mal sagen, vom HSV. Viel Spaß dabei.
Vom Feld ans Mikro.
Der HSV ist zurück in der Bundesliga und mit ihm auch eine Spielerin, die 109 Bundesligaspiele auf dem Rücken hat. Vom Norden in den Süden, 10 Jahre bei Freiburg, dann zurück in den Norden, von der Bundesliga in die Regionalliga und wieder zurück in die Bundesliga und auf dem Weg dahin nach heftigen Rückschlägen ein paar Träume erfüllt. Und damit meine ich natürlich, dass sie jetzt hier bei uns im Podcast sitzt. Spaß natürlich, aber sie ist hier und ich freue mich sehr. Hallo Jubina Lahr.
Hi.
Wirklich tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe so viele Fragen. Müssen mal schauen, wie viele wir davon schaffen. Aber als allererstes mal, wie geht's dir?
Heute geht's mir super. Ja, mir geht mir richtig super. Waren ein paar schwere Jahre, werden wir bestimmt auch noch drauf zukommen. Aber heute kann ich sagen, geht mir super.
Das ist sehr, sehr schön. Wie war denn so der Einstieg in die Saison für dich? Ich meine, ich habe es gerade gesagt, du bist wieder, also der HSV ist wieder zurück und du damit ja eben auch. Einen wilden Auftakt gehabt gegen Wolfsburg, 3:3 noch in der letzten Sekunde. Jetzt 0:0 gegen Essen, trotz auch einiger Chancen für euch. Da sind schon mal direkt in den ersten 2 Spieltagen ganz schön viele Gefühle dabei, ne?
Ja, hoch, runter, Achterbahn, aber das bringt die erste Liga auch, glaube ich, immer ein bisschen mit sich. Von daher haben wir uns ein bisschen darauf eingestellt, dass du am Ende natürlich den Punkt gegen Wolfsburg holst. Das ist ein beflügelndes Gefühl. Das gibt dir für den Start in die erste Liga echt ein Mega-Gefühl. Und da wollen wir jetzt einfach dran weiterarbeiten.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel tatsächlich dann erst im Real Life gesehen und das Ergebnis gesehen und war völlig überrascht, weil ich ganz ehrlich bin, damit nicht wirklich gerechnet habe. Dann gab es ja noch die Situation mit diesem Tor, wo erst nicht ganz klar war. Für viele, bin ich auch ehrlich, für mich auch, ob der wirklich drin war. Für euch war das direkt klar, ne?
Ich glaube, an unseren Reaktionen siehst du es auch. Erst freuen wir uns, dann nochmal kurz innehalten und dann aber endgültig Ekstase von allen, die da irgendwie dazugehören. Und das war, ja, das war ein mega Gefühl.
War das nochmal irgendwie jetzt Thema auch? Ich meine, wir hatten jetzt auch noch das Spiel gegen Essen oder ist das komplett abgehakt oder habt ihr da die Reaktionen auch so ein bisschen mitbekommen, wie darüber diskutiert worden ist?
Du kriegst die Reaktion natürlich mit über Social Media. Das bleibt ja nicht aus, aber wir müssen von Woche zu Woche schauen und wir können uns nicht in der Vergangenheit aufhalten, weil jede Woche für uns ein wichtiges Spiel ist, um Punkte zu sammeln und das ein schöner Start war, aber da noch sehr, sehr viel Arbeit auf uns zukommt.
Was auch schon mal richtig toll ist, was auf jeden Fall bei jedem Heimspiel auf euch zukommt, ist eine fantastische Kulisse. Also ihr spielt jedes Heimspiel im Volksparkstadion, hattet jetzt zum Auftakt auch direkt fast 12.000 Leute da. Ihr habt auch schon dieses Halbfinalspiel im DFB-Pokal vor ausverkauftem Volksparkstadion gehabt. Wie ist es für dich, die ja jetzt nur schon eine Weile mit dabei ist, diese Entwicklung mitzubekommen?
Ja, dass du vor so vielen, also Vor 6 Jahren habe ich das letzte Mal erste Liga gespielt. Das war noch gefühlt vor 250 Zuschauern, 300 Zuschauer. Und jetzt diese Kulissen auch zu erreichen, das ist einfach, dafür haben wir das irgendwie irgendwann auch mal angefangen. Dafür hast du angefangen, Fußball zu spielen, weil du dir das natürlich im Männerfußball angeguckt hast, wie voll die Stadien sind. Und wir kommen da langsam hin, dass wir immer mehr ausverkaufte Stadien auch bekommen. Und dann ist es halt auch mal so ein Nordderby, was das Ganze nochmal ein bisschen beflügelt. Dann ist es aber auch so ein Auftritt von uns gegen Wolfsburg, der das Ganze auch nochmal beflügelt und antreibt, dass wir vielleicht auch für die Zukunft mehr Leute ins Stadion kriegen. Aber am Ende des Tages freuen wir uns über jeden Zuschauer, der überhaupt ins Volksparkstadion kommt und uns supportet. Und das ist ja auch nicht nur bei uns im Norden so. Also jeder Verein hat irgendwie gerade davon oder profitiert davon. Auch Leipzig gegen Bayern jetzt, das war ja auch ein Spiel im großen Stadion. Das kommt Stück für Stück und ich freue mich einfach drüber, dass die nächste Generation hoffentlich davon so richtig profitieren kann und sich jedes Wochenende vor so einer extremen Kulisse zeigen kann.
Ich finde es wirklich cool eben, dass und auch spannend zu beobachten, so diese verschiedenen Ansätze. Also bei Bayern zum Beispiel, wir hatten ja 57.000 zum Auftaktspiel da, was jetzt so ein Highlightspiel ist. Danach geht's für die zurück an den Campus, wo es irgendwie 4.500 nur sind. Ihr macht jedes Spiel im Volksparkstadion, sind dann vielleicht nicht jedes Spiel 57.000, aber eben 12.000, was auch schon krass ist. Und ich habe ja vorhin auch schon so ein bisschen von Träumen gesprochen. Du hattest im Februar 2025 noch vom Highlightspiel der Karriere gesprochen und damit das Spiel gegen Gladbach im Volksparkstadion gemeint. Einen Monat später hat es das Nordderby gegeben. Jetzt eben die Bundesliga mit jedem Spiel dort. Was ist jetzt so das Highlight für dich?
Das Highlight für mich bleibt das Gladbach-Spiel, weil es das erste im Volksparkstadion gewesen ist und das für mich mit unserer Leistung dort der ausschlaggebende Grund gewesen ist, zu zeigen, dass wir das verdient haben, die große Kulisse öfter für uns haben zu dürfen. Dann haben wir das Volksparkstadion ausverkauft hinbekommen. Und das hat auch mit dazu beigetragen, dass wir ja das große Stadion jetzt unsere Heimat nennen dürfen.
Sind da irgendwie die Abläufe, also nehme ich mal an, die sind schon auch anders. War das eine große Umstellung?
Der Ablauf grundsätzlich zu einem anderen Heimspiel ist nicht anders. Also du hast auch eine Kabine, du hast genauso den Weg zum Fußballplatz, dass du halt aus einem Tunnel rauskommst und das Ganze so das Zuhause vom Verein ist halt nochmal einfach was anderes. Das gibt dir einen anderen Vibe und ja, das ist was, wofür wir alle brennen, worauf wir auch richtig Bock haben.
Ja, saugeil, das merkt man dann natürlich auch immer und ich finde es wirklich cool eben, dass da auch so viel wächst eben in Hamburg. Du warst da ja eben schon mal gewesen in der Bundesliga, auch mit dem HSV 2010, 2011, das Jahr davor noch in der U20 gewesen. Warst dann bei Lok Leipzig, dann 10 Jahre beim SC Freiburg. Der HSV hat das Team während der Zeit aus finanziellen Gründen aus der Bundesliga zurückgezogen. Mich interessiert total, was da so in deinem Kopf abging, als das alles passiert ist. Also bei dem Wechsel, dem ersten Weg eben vom HSV, bei der Abmeldung und jetzt eben bei deiner und eurer Rückkehr.
Als ich damals vom HSV weg bin, ging es eigentlich mehr oder weniger nur darum, dass ich halt in der Bundesliga bleiben wollte. Es gab die Möglichkeit, zu einem Aufsteiger zu gehen, dort mich persönlich weiterzuentwickeln und eben nicht mehr nur, sage ich mal, eine Reservistenrolle oder eine Rolle zu übernehmen, mal Startelf, mal ja dann doch wieder von der Bank kommen. Und da habe ich meine Chance gesehen, ein Startelf-Spieler zu werden. Ist dann mit dem direkten Abstieg leider nicht ganz so geglückt, aber in Freiburg hat man mir die Chance gegeben und in Freiburg habe ich mich super wohl gefühlt. Ich habe ja auch ewig lange dort gespielt, habe mich aber auch im ersten Jahr direkt verletzt. Trotzdem war Freiburg immer meine Heimat und haben wir auch erfolgreiche Jahre gehabt, mithin zum ersten Mal Pokalfinale und auch Vierter geworden. Also wir haben super viel erreicht mit dieser Mannschaft und die Arbeit dort ist kontinuierlich gewachsen, kontinuierlich für den Frauenfußball gewachsen. Da hat Birgit Bauer echt eine super Rolle auch gespielt, dass immer uns supportet und immer so viel wie möglich für uns rausgeholt. Und dann habe ich mich ja größer verletzt und ich kann es dann auch von Vereinsseite aus sehen, man hat mich immer supportet. Ich hätte auch noch ausreichend Vertrag gehabt, aber für mich nach dreieinhalb Jahren Verletzungszeit wieder in ein neues Gefüge in der Mannschaft reinzukommen, plus den Druck zu spüren, du musst wieder in der ersten Liga abliefern, habe ich für mich als zu groß erachtet. Gar nicht aus, dass ich es nicht schaffen könnte, aber auch mit dem Hintergrund, ich bin jetzt 30 und ist jetzt auch nicht mehr so, ja, es dauert halt alles seine Zeit, bis man dann auch wieder zurückkommt nach 3,5 Jahren und habe dann einfach für mich entschieden, gut, ich gerne den Ort zurück, den ich immer geliebt habe, und Hamburg ist einfach so, es ist meine Stadt, und wenn ich jetzt dazu beitragen kann mit meiner Erfahrung, dass das, was hier gerade wächst, wieder zurückgeführt werden kann in die erste Liga, wo sie meines Erachtens immer hingehört haben, dann ja, möchte ich super gerne ein Teil davon sein. Und dann ging das alles auch relativ schnell. Und ich war unheimlich dankbar auch Freiburg, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, nicht darauf beharrt haben, dass ich nach so langer Zeit und eben auch noch bestehendem Vertrag bleiben muss, sondern man den Menschen Jobina gesehen hat und mir dann die Möglichkeit gegeben hat, ja, neu anzufangen. Und das konnte ich dann hier auch, obwohl ich mir nochmal das Kreuzband gerissen hatte, hatte ich dann auch hier die Möglichkeit, so, ja, nochmal alles zu geben, rauszuholen und jetzt auch mit dazu beigetragen zu haben, erste Liga spielen zu können. Das ist, oder halt wieder mit meinem Herzensverein erste Liga spielen zu können. Das ist so für mich eine runde Geschichte am Ende.
Total. Ey, mich hat es auch so beeindruckt, also in der Vorbereitung nochmal so sehr intensiv. Ich habe mir auch eine große Empfehlung an der Stelle, so einen Podcast angehört, eben aus dem Februar vom HSV selber, wo du eben auch sehr viel darüber erzählt hast, wie du zurückgekommen bist und eben sehr viel auch über deine Verletzungshistorie, eben, dass du 3,5 Jahre nicht spielen konntest. Wie viele Kreuzbandrisse sind es jetzt insgesamt? 4,
ja,
ne?
Ja.
Und diese Unhappy Triads, wo dann eben auch noch Innenbandriss und Meniskusriss mit dazu kommen und dann jetzt eben wieder zurück beim HSV und du bist gesund und du spielst. Das ist eine absolut runde Geschichte. Und ich muss ehrlich sagen, als du irgendwie erzählt hast von deinem Comeback noch bei Freiburg, gegen Frankfurt auch, nach, ich glaube, das war das erste oder zweites Mal Kreuzbandriss, wo du ein Jahr dann irgendwie, das dritte Mal sogar.
Also das war der dritte Kreuzbandriss, aber 2 hatte ich ja innerhalb von 2 Jahren.
Bei dem Comeback, muss ich ehrlich sagen, da habe ich echt ganz schöne Träne verdrückt, auch als du davon erzählt hast, weil das ja schon auch viel mentale Arbeit war, nicht wahr?
Ja, also mental hat es mich zwischenzeitlich ziemlich viel gekostet und bin auch unheimlich dankbar, dass ich die richtigen Menschen um mich hatte, die mir dann auch im richtigen Moment die richtige Hilfe angeboten haben oder mich auch ein bisschen dahin gedrängt haben, dass ich das halt nicht alleine schaffen muss, weil das schon, du identifizierst dich ja selber auch sehr viel mit dem Fußball. Lena Oberdorf hat das, glaube ich, auch in einem Interview gesagt. Sie war dann irgendwie auch froh drüber, mal eine private Lena Oberdorf kennenzulernen, weil es sich einfach viel in deinem Leben immer um den Fußball dreht und den Sport. Und dann stehst du erstmal da und du weißt eigentlich gar nicht, was bin ich denn jetzt oder was fange ich mit meiner ganzen Zeit an? Also natürlich hast du Reha, aber die nimmt lange nicht so viel Zeit ein wie dein Fußballtraining, Vorbereitung von Spielen, Nachbereitung von Spielen. Da gehört so viel mehr dazu und dann stehst du da und weißt gerade auch nicht so genau, wie es weitergeht, weil Ärzte dir halt auch sagen, so sieht schwierig aus, dass das überhaupt nochmal funktioniert. Du kämpfst dich zurück, dann auf den Tag genau reißt du dir halt wieder das Kreuzband und irgendwie denkst du so, du kommst aus diesem Kreislauf nicht mehr raus. Und ja, das war dann einfach auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, gut, ich muss jetzt an mir arbeiten und habe dann auch ziemlich schnell relativ viel an mir gearbeitet, hatte dann auch gute Betreuung, die dann auch wirklich 2 bis 3 Mal in der Woche mit mir die Meetings abgehalten hat, dass ich einfach aus diesem, ja, ich bin eigentlich nur eine Sportlerin rausgekommen bin und dann auch jetzt heute sagen kann, dass ich nicht nur ein Sportler bin, sondern auch ein richtig toller Mensch.
Was war denn das so, was du da gefunden hast, eben so neben der Sportlerin Jobina Lahr? Also ich meine, du hast auch eine Ausbildung gemacht, Steuerfachangestellte. Ich habe gelesen und gehört, du liebst Zahlen und Gesetze, was ich auch total cool finde. Und jetzt, wo du irgendwie gesagt hast, du musstest erstmal gucken, wer du neben der Sportlerin bist, da habe ich ehrlich gesagt gerade gedacht, boah, krass, dass du das so sagst, wo du ja eigentlich auf dem Papier, wenn man das so liest, schon auch noch ein anderes Standbein hast, sozusagen.
Ja, aber ein Standbein nebenher identifiziert dich ja nicht als Mensch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe letzt Kinderbilder von mir gesehen. Ich war immer so der kleine Rebell, würde ich mal sagen. Ich war immer diejenige, die in der Jungsmannschaft gespielt hat, trotzdem kurze Haare getragen hat. Ich bin BMX gefahren. Ich habe irgendwie alle Jungs-Sachen cool gefunden. Und irgendwann kam dann so dieses, Alter, mit der Pubertät, so erste, sage ich mal, Identitätskrise. Ich habe gedacht, so alle haben irgendwie in der Bundesliga lange Haare. Ich brauche das auch unbedingt, habe mir meine Haare wachsen lassen. Bin dann irgendwie gar nicht so immer warm geworden mit mir. Habe dann versucht, irgendwie auch so ein Mädchen zu sein, obwohl ich gar nicht so richtig Mädchen war. Und eben dann auch in dieser Zeit, wo ich verletzt war, habe ich dann halt auch gesagt, so, nee, irgendwie war ich das auch nie. Und habe dann meine Haare wieder abgeschnitten und habe das dann auch von jetzt auf gleich gefühlt und habe mir nicht mehr reinreden lassen, wer ich unbedingt sein muss. Oder wenn andere auf mich zugekommen sind, so ja, es wird jetzt mal Zeit für Mann, Kind und Frau. Und dann einfach auch deutlich gemacht, Leute, ja, mag vielleicht sein, dass ich den Hollywood-Crush auf irgendeinen Mann bekomme, kann ich aber nicht vorhersehen, mein Augenmerk liegt auf Frauen. Und das war halt auch immer so, ja, es wurde akzeptiert, aber ich habe oft auch immer so trotzdem noch ankämpfen müssen. Und als ich dann aber so richtig dahinter gestanden habe und mich selber gefunden habe, wer ich eben bin, ich möchte wieder der kleine Rebell sein, ich möchte meine kurzen Haare tragen. Ja, ich bin sehr maskulin orientiert, was meinen Kleidungsstil angeht. Auch ich liebe meinen muskulösen Körper. Und als ich das so richtig für mich rausgefunden habe, und das meine ich eben mit, ich weiß, wer ich bin, ab dann war mein Leben eigentlich sehr viel entspannter und deswegen kann ich heute sagen, dass es mir halt sehr, sehr gut geht, weil ich so frei bin, wer ich bin.
Das ist wahnsinnig beeindruckend und du hast total recht und da möchte ich mich auf jeden Fall für entschuldigen, dass ich das irgendwie so vielleicht dargestellt habe, eben, dass man sich so über einen Beruf oder sowas identifizieren müsste. Das ist also auch an alle da draußen.
Genau darum. Also
ja, genau.
Identifiziere ich nicht darüber. Und ja, man hat seine Standbeine im Leben und die braucht man auch. Also durch diesen Standbein, womit ich mich ja auch identifiziere, was ich auch liebe, sage ich mal, reduziere ich oder habe ich immer meine Fallhöhe im Fußball reduziert durch Verletzung. Also ich hatte immer einen Backup. Das war für mich super und ich habe mich auch damit identifiziert und ich liebe auch weiterhin meine Zahlen. Es ging einfach nur um meine persönliche Entwicklung als Mensch.
Siehst du das vielleicht, dass das für junge Mädels, Frauen, Queers, Non-Binaries, wie auch immer, Spielerinnen, Fußballerinnen auch spezifisch, heutzutage vielleicht einfacher ist?
Ich glaube, es war damals schon einfach, da der Frauenfußball sehr großer Safe Space ist. Mir haben aber die Role Models gefehlt. Du hattest nicht so die Möglichkeit, das so klar zu sehen. Dadurch, dass es auch nicht so viel in der Presse war, dadurch, dass du nicht so viel aus dem Privatleben der Spielerin, es gab kein Social Media. Wir haben, wenn dann Frauenfußball live geguckt oder du hast mal einen Zeitungsartikel mit Glück irgendwo gesehen, ich halt noch ein bisschen mehr, weil Frankfurt zu dem Zeitpunkt mit dem FFC ja immer ganz oben Weltspitze war. Und ich auch selber in dem Verein gespielt habe, aber es hat so, sag ich mal, die Breite und dass du wirklich in dem Bereich frei sein konntest, das hat gefehlt. Und da gibt es jetzt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, auch für junge Spielerinnen zu sagen, hey, du musst nicht, und das ist nicht abwertend, aber du musst nicht die blonden, langen Haare haben, um Frauenfußball spielen zu können. Frauenfußball bedeutet auch, du kannst sein, wer du möchtest.
Ich finde es auch total interessant, da spreche ich auch mit einigen Bekannten tatsächlich manchmal so drüber, dieses Thema Haare ist ja schon auch so ein Bild, was man nach außen hat und früher war das ja so ein bisschen das Bild von einer Fußballerin, kurze Haare, eben so sehr maskulin und mittlerweile hat sich das total gekippt, habe ich das Gefühl, ne? Dass eben kurze Haare wieder was Ungewöhnliches sind bei Fußballerinnen.
Ja, finde ich auch. Also gibt's definitiv viel, viel weniger. Grundsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass wir in allen Bereichen in der Hinsicht im Frauenfußball offener geworden sind, auch was die Zuschauer angeht. Also früher waren ja sehr viele Kommentare nur in diese Richtung, naja, Frauen, das sind ja immer diese Mannsweiber, die dem Ball hinterherrennen. War auch mit für mich ein Auslöser, warum ich gesagt habe, ich möchte das nicht darstellen selber. Deswegen habe ich mir die Haare wachsen lassen, weil, ja, also die Kommentare gibt's immer noch und viele kommen auch einfach ins Stadion, um Frauen zu sehen. Gehört genauso dazu, so sind sie halt. Aber du kannst grundsätzlich, weil ich das Gefühl habe, dass diese Liga sehr zusammenrutscht und die Mannschaften auch sehr zusammenhalten in der Sache, also jeder Verein, kannst du dich sehr, sehr frei verhalten. Und das ist ein schönes Gefühl. Also einfach für mich ist der Fußball der Frauen ist ein sicherer Bereich, in dem du dich frei bewegen kannst.
Absolut, ey, das ist auch immer was, wenn ich irgendwie so Freundinnen habe, die nicht so wahnsinnig Kontakt haben zum Fußball insgesamt und dann sagen, yo, das ist mir irgendwie unangenehm, dann sage ich auch immer, ey, komm zum Spiel von Frauen, das ist irgendwie viel, viel angenehmer. Zurück zu deiner Verletzung nochmal, du hast gerade eben auch schon Lena Oberdorf mit angebracht, die ja auch einen Kreuzbandriss erlebt hat. Du hast da leider traurigerweise sehr viel Erfahrung mit, aber was ja jetzt im Endeffekt auch, wie du sagst, ne, du bist daran auch gewachsen auf eine Art, ja auch Erfahrung sammeln können. Bist du dann eine, die auch auf Spielerinnen zugeht, wenn Mitspielerinnen, Gegenspielerinnen vielleicht auch, die eine ähnliche Verletzung erleben, dass du auf sie zugehst und sagst, hey, pass auf so und so, das hat mir geholfen, vielleicht hilft dir das auch? Oder?
Ich habe immer ein offenes Ohr für jeden. Da nehme ich mich nicht raus und will mich auch nicht rausnehmen, eben auch, weil ich einfach sehr, sehr viel Erfahrung habe, aber ich habe auch selber für mich gemerkt, wenn jeder immer alles besser wissen möchte, das macht es eigentlich nur noch schlimmer. Also ich biete meine Hilfe an, aber es gibt halt einfach dann auch diese Hürde, komm bitte auf mich zu, weil ich möchte nicht dieser Besserwisser sein, der dann sagt, so, naja, ich hab's halt viermal und deswegen kann ich dir sagen, das hilft und das nicht. Da ist auch jeder Körper anders, da ist auch jeder mental anders. Von daher ist da meine Tür immer offen. Jeder kann sich melden, jeder kann nachfragen, was mir vielleicht geholfen hat oder wie ich das auch jetzt beim letzten Mal gemacht habe, dass ich mir eben kein Kreuzband mehr habe einsetzen lassen. Und aber niemals, dass ich sage hier, du musst das machen, du musst hier machen und dann wird das wieder, sondern ja, komm auf mich zu und wir können das gerne gemeinsam machen. Wir können Sachen gemeinsam ausarbeiten. Wir können auch einfach nur einen Kaffee trinken gehen und dann bin ich immer da.
Ja. Role Model auch auf eine Art da vielleicht. Wie spielst du denn dann jetzt eigentlich Fußball? Also ganz ehrlich mal gefragt, mal mit diesem...
Oder? Ich renne über den Platz.
Ja. So. Ja, aber ich meine irgendwie mental, weil also das ist ja auch eine krasse Hürde und du hast gesagt, du hast viel dran gearbeitet und so, aber um eine Anekdote von mir mit reinzubringen, ich bin mit 9 oder was vom Baum gefallen und habe mir das Bein gebrochen und habe seitdem tierische Höhenangst und habe, glaube ich, noch 2-mal einen Kletterpark besucht und wahnsinnig doll angefangen zu heulen. Und wenn ich mir vorstelle, irgendwie 4-mal so eine schlimme Verletzung in so tiefe Löcher gefallen und du gehst da immer noch rein und spielst ohne Kreuzband und schmeißt dich da auch rein in Zweikämpfe, was ich so beeindruckend finde. Das ist, ja, also wie machst du das?
Ich glaube, meine Liebe zu diesem Sport ist einfach größer als den Schmerz, den ich erlebt habe. Das, also ich habe auch in all dieser Verletzungszeit, ich habe immer versucht, irgendwas Gleichwertiges zu finden, was dir diese Emotion und dieses Gefühl gibt, aber ich habe nie was gefunden, was das ersetzt. Also nur Fußball kann dir irgendwie diese emotionale Achterbahn, aber auch gleichzeitig, also diese Liebe, diese Trauer, diesen Schmerz, aber eigentlich überwiegt jedes Mal, wenn du auf den Platz gehst, irgendwie diese Freude und dieses kleine Mädchen, was man angefangen hatte. Überhaupt Fußball zu spielen, einfach nur aus purem Spaß, purer Freude mit den Jungs da irgendwie ein bisschen rumzukicken, weil wir keine Mädelsmannschaft bei uns im Dorf hatten und ich auch irgendwie mit meinem Bruder ganz gerne zusammengekickt hatte. Und dieses kleine Mädchen hat irgendwie immer noch Bock, einfach Fußball zu spielen.
Mega cool. Weißt du eigentlich, ob es bei deinem Heimatverein mittlerweile ein Mädchenteam gibt?
Nee, gibt's nicht.
Krass.
Das gibt es. Also ich bin in so einem kleinen Dorf aufgewachsen, dass wir jetzt froh sein können, dass wir an der Grundschule 4 Lehrer hatten oder haben.
Oh wow, okay.
Wir hatten damals 2 Lehrer, wir waren 6 Kinder in der Schule und saßen immer mit 1., 2., 3., 4. Klasse in einem Raum. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber es ist ein sehr, sehr kleines Dorf. Da wird es auch kein... Also wir waren aber damals 2 Mädels tatsächlich.
Mhm. Oh, stark.
Ja.
Das ist stark.
Genau.
Ja. Ich habe halt gelesen, dass es, dass du von so einem kleinen Dorf kommst, aber dass es so klein ist, das ist schon ganz schön krass. Ja. Und dann eben den Weg in die große Stadt nach Hamburg, wo du ja gesagt hast, das ist irgendwie, das ist deine Stadt. Was macht Hamburg zu deiner Stadt?
Ich habe Hamburg damals eigentlich nur übers Fernsehen gesehen. Und weil meine Mutter immer großer Queen Mary Fan und Schiffe war immer ihr Ding. Und darüber habe ich dann viele Dokumentationen über Hamburg gesehen. Und ich war grundsätzlich nie in Hamburg, aber es hat mich irgendwie, ich fand das schön, das ganze Wasser, das Grün. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, eben in Hamburg ein Probetraining zu machen, habe ich dann die Stadt kennengelernt. Und ich liebe dieses Gefühl von, du hast eine große Stadt, die zusammenhält, auch wenn zwei große Vereine in dieser Stadt existieren. Du hast aber auch in dieser großen Stadt so viele kleine Städte, die für sich stehen. Also für mich ist zum Beispiel Eppendorf ist eine eigene Stadt. Winterhude ist so seine eigene Stadt. Die haben so ihre eigene Kultur, ihre eigene Dynamik. Altona hat ihre eigene Dynamik, aber halt auch der Norden, der hat seine komplett eigene Dynamik mit dem eher familiären Umfeld. Du hast so vieles und St. Georgen und das ist alles, irgendwie gehört es aber zusammen, weil alleine können es halt auch nicht existieren. Und es hat für mich irgendwie immer so dieses Gefühl auch von einer Fußballmannschaft gehabt, weil du hast so viele verschiedene Charaktere und so viele verschiedene Möglichkeiten in einem Team, aber trotzdem ohne einander würde halt das nicht existieren. Und so funktioniert halt für mich Hamburg einfach komplett und das hat irgendwie für mich so was ganz Besonderes ausgemacht.
Das ist ein wahnsinnig cooler Vergleich, finde ich, so eine Stadt mit so einer Fußballmannschaft irgendwie zu vergleichen und ergibt total gutes Bild auf jeden Fall. Mega. Was das angeht mit Teamgefüge und so weiter, habe ich mich übrigens auch gefragt, weil du eben so Zahlen und Gesetze sehr liebst und da habe ich mir dann gedacht, okay, das klingt so, als wärst du ein sehr genauer Mensch, vielleicht auch ein bisschen perfektionistisch.
Ja.
Oder, okay.
Ja.
Da habe ich dann gedacht, irgendwie so was Genaues und Perfektionistisches. Wie passt das mit dem Fußball zusammen, wo man dann eben als Team sich auf andere so sehr verlassen muss und eben nicht so sehr die Kontrolle hat selber?
Ich habe die Kontrolle über meine Position und über meine Aufgabe. Und wenn ich meine Kontrolle behalte und meine Aufgabe erfülle, können andere ihre Aufgabe behalten und müssen nicht Aufgaben von mir übernehmen. Und dieses Gefüge ist für mich einfach wie ein perfektes Uhrenwerk. Und wenn jedes Zahnrad für sich funktioniert, dann hast du ja den Perfektionismus, weil du das Ganze irgendwie, also von meinem Zahnrad gebe ich das ja an das nächste weiter. Und so kann sich das halt auswirken auf die ganze Mannschaft. Und ich glaube, das war für mich so das Ausschlaggebende, so sehr diesen Fußball auch zu lieben.
Ja, und ist auch wahrscheinlich eine ganz gute Balance dann eben, weil wahrscheinlich, wenn man mit so viel Perfektionismus dann irgendwie auch noch einen Einzelsport ausübt, kann man sich ja vielleicht auch schnell drin verlieren.
Ja, obwohl ich auch sage, ich glaube, dieser Perfektionismus war auch das, was mich gerettet hat, dass ich überhaupt wieder Fußball spielen kann. Weil ich so akribisch war in meinen Übungen, in meiner Reha-Zeit. Ich war oft sauer und ich war oft gefrustet, aber mehr eigentlich von mir selber, weil ich zu viel von mir verlangt habe und zu viel von mir wollte, was ich eigentlich noch nicht leisten konnte. Hab aber dann halt auch wieder gemerkt, okay, ich muss ein paar Schritte zurück machen, um das Ganze nochmal zu verbessern, damit es wieder funktioniert für die Zukunft. Und das ist auch das, dieser Perfektionismus, auch das, was mich halt im Moment noch täglich antreibt, zu sagen, okay, du musst deine Übung machen, du musst deine extra Einheiten machen, du musst morgens deine Kniestabi-Übung machen, sonst wird das wieder nichts mit dem Training, sonst kannst du nicht. Und es ist Fluch und Segen zusammen, würde ich mal behaupten.
Wie wahrscheinlich alles im Leben. So eine gesunde Balance macht es dann eben. Wie schaust du denn eigentlich da dann so auf jüngere Spielerinnen? Weil ich habe schon von einigen erfahreneren Spielerinnen eben auch gehört, die dann irgendwie so die jungen Spielerinnen sehen, wie sie eben nicht so viel Aktivierung leisten müssen und so weiter. Wie schaust du da hin? Denkst du dann manchmal, ach Mensch, hätte ich auch gerne oder Mensch, macht mal vielleicht ein bisschen mehr?
Also die Anfangszeit war für mich ziemlich schwierig. Und da muss ich sagen, bin ich, glaube ich, richtig froh, dass ich in Hamburg gelandet bin, bei einem super jungen Team, die aber auch sich sowohl viel sagen lassen, aber auch mir entgegenwirken, wenn ich meine Zielstrebigkeit und meinen Perfektionismus zu sehr auslebe. Da bin ich unfassbar dankbar für, dass sie mir das dann auch widerspiegeln und sagen so, hey, halt mal den Ball flach, wir wissen das und wir wissen auch, dass du eigentlich nur das Beste für uns möchtest, aber lass uns mal machen. Und das ist auch richtig. Und sie müssen das auch selber herausfinden, was auch das Beste eben für ihren Körper ist. Muss aber grundsätzlich sagen, dass ich es liebe, mit den jungen Spielerinnen zu arbeiten.
Ja.
Also gerade jetzt die Entwicklung, die Spielerinnen, mit denen ich jetzt hier in der Regionalliga angefangen habe zu arbeiten, die sich jetzt selber das erarbeitet haben, also eben nicht in einer Bundesligamannschaft in ihrem Alter trainiert haben, sondern mit 16 damals zu den HSV Frauen gegangen sind, den ersten Rückschlag mit dem Nichtaufstieg erlebt haben, dann aufgestiegen, zweite Liga erstmal nicht aufgestiegen, doch aufgestiegen und jetzt erste Liga spielen zu können und das halt sich, wie gesagt, selber erarbeitet, Stück für Stück selber sich dann auch hochgekämpft haben und eben viele Sachen eingehalten haben, um besser zu werden, zeigt auch, dass eben ihre Worte mir gegenüber auch mal jetzt ein bisschen den Ball flach zu halten, dann auch schon richtig sind. So, und da habe ich, glaube ich, mit der Mannschaft, so dass ich meine akribischen Worte so ausleben darf, was erfahren, aber halt auch, dass sie Sachen annehmen und auch gerne nachfragen, gerade auch was den Kraftraum angeht oder wie sie vielleicht ein, zwei Sachen für ihre Prophylaxe machen können. Und da sind sie mittlerweile so gereift, dass sie da gerne auf mich auch zukommen.
Das klingt nach einer sehr, sehr tollen Entwicklung innerhalb des Teams schon. Wie schaust du, da würde ich nämlich auch nochmal gerne am Ende nochmal kurz hinschauen, beim HSV selbst eben die Entwicklung jetzt in den letzten 2 Jahren, die du jetzt wieder zurück bist, eben was das Drumherum angeht, eben mit dem Weg aus der Regionalliga nach oben in die Bundesliga jetzt, was sich da so getan hat?
Ja, hat sich super viel getan. Also allein, wie wir supported werden von den Männern, jetzt dann eben auch mit Stadion. Also du siehst ja eigentlich von Jahr zu Jahr, wie das hier wächst und wie viel Vertrauen man uns entgegenbringt und wie sehr wir das genießen, aber auch immer versuchen, was zurückzugeben. Und das ist, finde ich, aktuell eine extrem schöne Symbiose und extrem schön, das Ganze zu sehen, wie der Frauenfußball beim HSV so ein komplett neues Gesicht bekommt und man wirklich das, was man eben damals mit der Abmeldung vielleicht versäumt hat, jetzt auch nachholt und wir das aber auch zeigen, dass wir das verdient haben und nicht nur so eine kurzzeitige Verfassung ist, wo wir jetzt auf einer Welle schwimmen, sondern wir das auch weitertragen.
Ja, und wie seid ihr da involviert als Spielerinnen? Wird da irgendwie gefragt, hey, was braucht ihr? Könnt ihr auf Leute zugehen und sagen, hey, das und jenes wäre gut, so auf lange Sicht gesehen?
Natürlich, jeder weiß, was ein Sportler braucht und auch der Verein weiß, was der Frauenfußball braucht, um die bestmöglichen Sachen rauszuholen aus sich. Wir dürfen natürlich auch unsere Wünsche äußern. Nicht alles ist immer möglich. Dessen sind wir uns ja auch bewusst. Das ist ja auch alles immer eine finanzielle Sache. Aber es wird uns zugehört und wir können auch widerspiegeln, was wir brauchen. Da sind wir in einem guten Austausch und haben mit Saskia da ja auch eine Verbindungsperson. Und da, das finde ich, ist aktuell was Gutes, worauf der HSV dann auch wirklich stolz sein kann, dass sie das jetzt in der kurzen Zeit dann auch so nachhaltig geschafft haben.
Absolut. Das ist ein sehr guter Schlusspunkt erstmal so, sage ich mal, unter unser Gespräch. 3 kurze Fragen habe ich allerdings noch an dich. Und zwar erstens, für die neuen Fußballfans, wir haben nämlich einige neue Hörerinnen auch mit dabei, natürlich durch die EM auch viele neue Fans mit dabei. Kannst du denen mal erzählen, so was sie erwarten können, wenn sie den HSV sehen und wenn sie dich auf dem Spielfeld sehen?
Wenn wir den HSV auf dem Fußballplatz sehen, dann sehen wir pure Leidenschaft, Liebe zur Raute, bedingungsloser Kampf und dann aber auch das Freche und Junge, was diese Mannschaft mit sich bringt. Ich würde behaupten, das ist die jüngste Mannschaft in der Liga.
Ach so, genau, und weiß ich es ehrlich gesagt gerade gar nicht.
Ich glaube schon, wir sind die jüngste Mannschaft, außer mir ausgeklammert.
Wenn es falsch ist, korrigiere ich es nochmal.
Okay, vielleicht auch die zweitjüngste. Aber du hast die Kreativität der Jungen, das junge Freche, aber halt auch wirklich diese Gestandenheit. Wir wollen souverän von hinten mit einer stabilen Defensive raus uns alles erarbeiten und da haben wir Bock drauf.
Was sind die Ziele für diese Saison?
Für jeden Aufsteiger ist das Ziel, die Klasse zu halten. Das ist auch unser Ziel und da arbeiten wir dran, da arbeiten wir von Woche zu Woche dran, gegen jeden Gegner, so wie wir uns darauf einstellen und schauen, wo es hinführt.
Gegen die Gegnerin ist auch ein gutes Stichwort für die wirklich allerletzte Frage. Gegen Freiburg geht's am Freitag. Für dich natürlich auch nochmal ganz besonders. Wie geht ihr, wie gehst du da rein?
Natürlich ist ein besonderes Spiel für mich. Also ich habe mir auch in jeder Reha gewünscht, dann endlich auch mal im Dreisamstadion spielen zu dürfen. Jetzt spiele ich gegen Freiburg im Dreisamstadion. Wird mental schon eine Herausforderung, aber ich würde mich jetzt hier so gesettelt sehen in diesem Verein und auch in dieser Mannschaft, dass ich einfach nur Bock habe, dieses Spiel für uns jetzt positiv zu gestalten. Das ist unser Ziel und danach kann man auch wieder Freunde sein mit Freiburg.
Also einmal kurz pausiert. Jubina, genau.
Wir drücken ganz, ganz doll die Daumen und freuen uns sehr, dass der HSV zurück ist, dass du zurück bist. Und ich freue mich sehr, bin dir sehr dankbar für das Gespräch. Tausend, tausend Dank, das war sehr cool.
Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, ey, ich hoffe, ich habe da nicht zu viel versprochen. Ich fand das wirklich ziemlich emotional und sehr tiefgehend und bin Jubina wirklich sehr, sehr dankbar für diese Offenheit auch, weil ich glaube, dass sich da einige Leute wirklich gut wiederfinden können. Und es ist immer hilfreich zu hören, hey, es hilft, mit Leuten zu reden. Das hilft immer und es ist ganz, ganz wichtig, ein gutes Umfeld zu haben und aber auch bei sich zu bleiben und sich selbst lieben zu lernen. Und das finde ich irgendwie richtig, richtig toll. Jubina, danke dir nochmal an der Stelle, dass du da so offen warst. Einen Hinweis habe ich, also eine Korrektur sozusagen, muss ich noch nachliefern. Der HSV ist tatsächlich nicht das jüngste Team oder das Team mit dem jüngsten Kader in dieser Bundesliga. Das ist tatsächlich Hoffenheim. Und das hätte ich gar nicht mal so unbedingt auf dem Schirm gehabt, bin ich ehrlich. Anyway, schreibt uns doch wirklich sehr, sehr gerne, wie ihr dieses Interview mit Jubina La erlebt habt. Da bin ich wirklich super gespannt drauf, wie ihr das gehört habt, wie es euch damit geht, was euch da so hängen geblieben ist vor allen Dingen oder am meisten aufgefallen ist sozusagen. Schreibt das doch sehr, sehr gerne bei Instagram unter @frauen.fußball.podcast oder bei Spotify geht das auch direkt. Da gibt es diese Kommentierfunktion, Kommentarfunktion. Da könnt ihr das auch reinschreiben. Da freue ich mich ganz, ganz doll drüber.
Das war der Spieltag.
Spieltag Nummer 2 in der Bundesliga der Frauen und ich habe es ja eingangs schon gesagt, Traumtore, Doppelpacks, Dreierpacks und Drama auch ein bisschen. In Köln zum Beispiel geht das direkt weiter oder bei Köln, die haben ja in Freiburg gespielt und da 0-1 verloren, trotz einiger Chancen, die sie selbst hatten, aber das ist es eben bei Köln, diese Chancen gehen dann einfach auch nicht rein. Ärgerlich, die Kölnerinnen haben damit halt immer noch keinen Punkt, sind eins von zwei Teams, das noch keinen Punkt hat. Jena ist das nächste, die haben 1-3 gegen Wolfsburg verloren, also diese zwei Teams da ganz unten. Finde ich irgendwie auch ganz interessant, dass eben alle anderen Teams schon gepunktet haben, direkt am zweiten Spieltag. Drama ist aber übrigens auch ein gutes Stichwort für RB Leipzig. Die verlieren 0-3 gegen Bayern mit einem Doppelpack von Lena Oberdorf, die ihre ersten beiden Treffer für den FCB beim Startelfdebüt macht. Meine Fresse, was willst du mehr? Und aus Leipziger Sicht kann mal passieren. Meine Güte, 0-3 gegen Bayern. Aber die Art und Weise des Spiels ringt der sportlichen Leiterin Viola Odebrecht ziemlich scharfe Kritik ab. Mutlos hätte man gespielt, sich von vornherein opferhaft hingestellt. Trainer Jonas Stephan sieht es anders. Er könnte seinem Team keinen Vorwurf machen, sagt er. Also, ja, Drama ist vielleicht ein bisschen übertrieben, eine Meinungsverschiedenheit auf jeden Fall, die aber sicherlich auch intern geklärt wird, muss man sich halt zusammensetzen, dann kriegt man das schon wieder hin. Und wie gesagt, gegen den FC Bayern München 0-3 verlieren, passiert mal. 0-3 hat übrigens auch Frankfurt verloren. Das, ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, hatte ich ein riesengroßes Fragezeichen im Kopf, weil ich habe gedacht, Frankfurt gegen Hoffenheim. Ja, Hoffenheim ist gerade, ehrlich gesagt, zu Saisonbeginn, auch in den letzten Saisons, immer recht gut gewesen. Und ja, auch ein Team, das definitiv eher weiter oben mitspielt. Aber ich habe die Frankfurterin da schon doch trotz des Umbruchs eben deutlich stärker gesehen. Aber Frankfurt schont offenbar Kräfte für die Champions-League-Qualifikation und fliegt damit eben ganz schön auf die Fresse. Pardon my French, aber naja, ist halt so 0-3. Doppelpack Selina Cerci für Hoffenheim, die damit 4 Saisontore schon hat, Platz 1 auf der Torjägerinnenliste. Und Nico Arnautis, der hat eben, ja, wegen Belastungssteuerung, würde ich mal denken, ganz schön dolle rotiert. Ich glaube, es waren nur 5 Spielerinnen, die in der Vorwoche gegen Essen auch schon in der Startelf standen mit dabei. Also da gut durchgewechselt, um eben ja in der Champions League Quali ein bisschen mehr Kräfte zu haben. Da geht es immerhin gegen Real Madrid. Unter der Woche haben sie da ganz knapp 1-2 verloren. Das Rückspiel gibt es jetzt am Donnerstag. Hoffenheim gegen Frankfurt, hatte ich ja auch in der letzten Folge gesagt, ist so ein bisschen die Reunion von Selina Cerci und Erelita Mehmeti. Mehmeti ja von Hoffenheim zu Frankfurt gewechselt und die haben in der vergangenen Saison eben bei Hoffenheim zusammen richtig viel Spaß gemacht. Wiedersehen mit dem Ex-Club hat es auch gegeben für Medina Dešić von Werder Bremen gegen ihren Ex-Club Nürnberg. Und ja, sie hat halt einen Dreierpack gemacht. Das finde ich so krass. Und mit diesen 3 Toren in einem Spiel ist sie dann auch direkt auf der zweiten, auf zweiten Platz der Torjägerinnenliste hinter Selina Cerci. Das ist schon ganz schön doll. Und zwar vor allem auch so kurios, irgendwie in der ersten Minute direkt ein Tor gemacht, dann in der zweiten Minute, nicht die erste, aber die zweite Minute nach Wiederanpfiff und dann mit der letzten Aktion auch quasi wieder. Amira Afawi hat zwischendurch auch noch ein wirklich schönes Tor auch gemacht. Wieder Traumtoralarm an dieser Stelle. Ja, eine bittere Nachricht gibt es aber auch, trotz dieses tollen Siegs von Werder 4-1 eben gegen Nürnberg. Eine bittere Nachricht da aber, Tuana Mahmoud, eine ziemlich wichtige Flügelspielerin auch für Werder, hat im Training, im Abschlusstraining, sich eine schwerwiegende Knieverletzung zugezogen und fehlt eben lange. Sie ist auch geehrt worden und gegrüßt worden von ihrem Team. Beim Jubel haben sich das ganze Team zusammengefunden und eben ihr Trikot hochgehalten. Sowas ist immer richtig, richtig dolle schön. Wo wir gerade bei Verletzungen sind, ist auch ein gutes Ding. Wir hatten ja schon gesprochen eben mit Jubina von HSV 0-0 gegen Essen. Da die bittere Nachricht auch für den HSV. Laura Sieger, die Torhüterin, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt eben auch richtig lange aus. Auch hier gute Besserung. Na, und dann haben wir nur noch ein Spiel des Abends übrig. Ich rushe jetzt mal so ein bisschen durch. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Montagabend, es ist auch mittlerweile schon 21:30 Uhr abends nach diesem Spiel. Leverkusen gegen Union am Montagabend eben. Und das hat so Bock gemacht. Ich habe ja wirklich gedacht, ne, also nach 6 Minuten hat Leverkusen schon 2-0 geführt. Da habe ich gedacht, wow, Union, oh mein Gott, was wird das bitte? Das wird richtig gruselig. Und dann ist Union aber so viel besser ins Spiel wiedergekommen und hat den Anschlusstreffer erzielt und wirklich krasse Möglichkeiten gehabt. Leverkusen genauso. Also es war wirklich ein super cool anzusehendes Spiel. Weiß ich jetzt nicht, ob das an Leverkusen oder Union gelegen hat oder an beiden. Also müssen wir die nächsten Spiele dann separat sozusagen verfolgen. Jedenfalls, ich habe Traumtore versprochen, hat noch mehr gegeben. Carlotta Wamsa, Halleluja, hat die Ehen rausgekloppt zum 3-1 für Leverkusen. Aber das war es noch nicht gewesen. In der 87. Minute hat Union das 2-3 gemacht. Und Union hatte ein Thema mit spätem Gegentreffer. Ich habe gedacht, vielleicht kriegen sie es diesmal hin. Später Anschlusstreffer, noch spätere Ausgleichstreffer. Aber ist nicht geworden. 3-2 hat Leverkusen gewonnen. Und da hatte eine Spielerin wirklich richtig großen Anteil dran. Valentina Mädel. Die ist in die Startelf rotiert, ziemlich spontan für Caroline Kramer und hat direkt mal einen Treffer mit beigesteuert. Für Leverkusen eben. 19 Jahre alt ist sie, Offensivspielerin, hat bisher in Österreich gespielt und ist im Sommer nach Leverkusen gewechselt und hat die ihre Chance in der Startelf genutzt. Die war bei fast jeder Offensivaktion mit dabei, hat sich reingehauen, die Bälle behauptet, super coole Zuspiele auch gespielt. Also Valentina Mädel, das ist eine, auf die wir auch einen Blick haben müssen. So, und damit sind wir dann durch den Spieltag. Die Tabelle, die drucke ich persönlich mir so ganz gern aus. Werder auf Platz 3 hinter Hoffenheim und Bayern. Nehme ich, würde ich sagen. Und wie gesagt, Jena und Köln als einzige Teams ohne Punkte. Aber ist natürlich Quatsch, alles ziemlich unerheblich. Es ist der zweite Spieltag. Das sagt noch überhaupt ja nichts aus. Aber macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Schreibt mal super gerne, was ihr da so seht, was euch am meisten Spaß macht. Bis hierhin schon mal und vor allen Dingen natürlich an diesem Spieltag jetzt. @frauen.fußball.podcast ist da die Adresse. Schaut da gerne vorbei.
Und sonst so?
Sarah Dawson hat ihr NWSL-Debüt gegeben. Sie ist ja im Sommer von der Eintracht Frankfurt nach Angel City FC gewechselt in die USA. Bei 2 Spielen war sie zwar im Kader, aber ohne Einsatz und hat dann gegen Gotham FC ihr Debüt gegeben. Gotham FC, auch übrigens der Verein, bei dem Ann-Kathrin Berger spielt, die Torhüterin von der EM. Nach 72 Minuten ist Dawson da eingewechselt worden, hat 10 Minuten später direkt mal gelb gesehen. Und gegen North Carolina Courage, da hat sie jetzt beim letzten Spiel eben 90 Minuten durchgespielt. Und North Carolina Courage, das ist der Verein von Felicitas Rauch, ehemalige Wolfsburgerin und auch DFB-Kollegin von Sarah Dawson. Aktuell ist sie allerdings verletzt. Da gab es irgendwie bei Instagram auch ganz cute Bilder von den beiden, die da irgendwie offensichtlich auch Zeit miteinander verbracht haben. Super cool. Angel City FC hat beide Spiele verloren, aber ja. Sam Kerr ist zurück bei Chelsea und das direkt mit ihrem 100. Tor. Aber von vorne, sie war ja ziemlich lange ausgefallen wegen eines Kreuzbandrisses, seit Januar 2024 schon. Und am Sonntag ist sie dann gegen Aston Villa eingewechselt worden, hat ihr Comeback gegeben, in der 75. Spielminute eben reingekommen. Und Sam Kerr wäre nicht Sam Kerr, wenn sie da nicht direkt treffen würde, in der 3. Minute der Nachspielzeit hat sie getroffen. Für alle, die Sam Körnig treffen, das ist eine australische Nationalspielerin, bei den Matildas auch am Start, eine der besten Stürmerinnen überhaupt. Und ja, wenn sie trifft, dann gibt's einen Backflip. Auch immer sehr cool mitzusehen. Und sie natürlich als Spielerin einfach fantastisch. Freut mich sehr für sie, dass sie da zurück ist. Und wie kann man das besser feiern als mit dem 100. Tor? So, jetzt hatten wir Debüts und Comebacks, jetzt gibt's auch ein Karriereende. Lieke Martens hängt nämlich die Fußballschuhe an den Nagel. Das ist eine niederländische Stürmerin, die 2017 Europameisterin geworden ist und auch Weltfußballerin. Ihr Vertrag bei Paris Saint-Germain war vor der EM, also jetzt im Sommer, eben vor dem Sommer, ausgelaufen. Die EM hatte sie auch verletzungsbedingt abbrechen müssen und jetzt sagt sie eben, gut, das war denn. 2017 war sie zu Barcelona gewechselt, hat da in 5 Jahren 3 Meisterinnenschaften in Serie gewonnen, Pokalsiege gefeiert und 2021 auch die Champions League gewonnen. Im Februar hat sie einen Sohn bekommen und dem will sie jetzt offenbar ihre Zeit widmen.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Ja, niederländische Europameisterin von 2017 ist gar nicht mal so weit hergeholt für die nächste Woche. Ich roll's mal so rum auf, nicht mit dem Spieltag, sondern mit unserer nächsten Interviewgästin. Wir sprechen in der nächsten Woche nämlich mit Anouk Dekker. Ich freue mich total. Sie ist eben 2017 auch Europameisterin geworden mit den Niederlanden. Ist eine unfassbar gute Verteidigerin, Innenverteidigerin gewesen, die zuletzt jetzt beim FC Viktoria Berlin gespielt hat, wo ich sie auch kennenlernen durfte. Anouk ist super toll. Mittlerweile hat sie auch ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt und ist jetzt als Co-Trainerin am Start. Also da könnt ihr euch auch sehr freuen. Das Ganze funktioniert sozusagen im Ausblick auf das DFB-Pokalspiel zwischen Frankfurt und Viktoria Berlin. Also, das gibt's in der nächsten Woche bei uns. Allerdings haben wir dazwischen natürlich auch noch ein paar Fußballspiele. Duh. Am Donnerstag geht's für Frankfurt in der Champions League Quali im Rückspiel gegen Real Madrid in Madrid an den Start. Das könnt ihr schauen bei Eintracht Frankfurt im TV. Allerdings kostet es was. Und dann am Wochenende haben wir den 3. Spieltag in der Bundesliga der Frauen am Start. Was mich da so ein bisschen wundert, ist, dass es am Freitag eben losgeht. Schon wieder mit Freiburg mit einem Heimspiel. Wie auch schon in der letzten Woche. Finde ich irgendwie krass, dass sie das zweimal so hintereinander haben. Freiburg da eben gegen den HSV. Das wird ziemlich emotional werden für Jubina La, wie sie gerade eben gesagt hat. Dann am Samstag haben wir Union gegen Essen, München gegen Jena, was relativ deutlich werden dürfte. Und am Sonntag dann, wie neuerdings gewohnt, 3 Spiele am Start. Werder gegen Hoffenheim, spannend werden könnte. Weil ich schon Werder und Hoffenheim, finde ich interessant, in welche Richtung die sich entwickeln, für wen es da jetzt eben weiter nach oben geht. Die beiden waren in den letzten Jahren schon in der Tabelle relativ nah so beieinander. Also könnte spannend werden. Leverkusen gegen Nürnberg, also das nächste Aufstiegsteam als Gegnerin für Leverkusen. Und dann abends noch Köln gegen Wolfsburg in Köln. Mal schauen, ob Köln da die ersten Punkte holt. Und Montagabend dann noch Frankfurt. Maybe dann ja in der Champions League am Start gegen RB Leipzig. Mal gucken, ob die dann ein bisschen mutiger auftreten werden. Und das war's von uns. Es ist ganz schön spät am Montagabend. Ich bin ein bisschen müde. Ich hoffe, ihr kommt alle gut in die Woche. Ihr seid gut in die Woche gekommen, kommt da gut weiterhin hin. Und verabschiede mich an dieser Stelle. Macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Nina Potzel. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.